It was an epic moment in the decade of the 1960s when a generation of young people in the Haight-Ashbury waved a rebellious flag in the face of mainstream America and tried to create a new world order. It was known as San Francisco's Summer of Love.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Love, Peace, Happiness, Drugs, die Hippie-Bewegung ist für viele Dinge bekannt, für viele gesellschaftliche Umwälzungen auch. Ihr Einfluss auf die Wissenschaft steht aber weniger im Rampenlicht. Wir wollen das heute ändern und gehen der Frage nach, wie die Hippies der 1960er und 70er Jahre die Physik nachhaltig verändert haben und welche Folgen das bis heute hat.
Kaum ein wissenschaftliches Feld boomt derzeit so stark wie die Quantenphysik. Einerseits sind die Grundlagen der Quantenphysik ein intensiv beforschtes Gebiet, zum Beispiel was ist Realität, was ist Raum, was ist Zeit. Auf all diese Fragen haben wir immer noch keine abschließenden Antworten und genau diese Fragen berühren eben die Fundamente der Quantenphysik. Aber auch die möglichen Anwendungen dieser Theorie führen inzwischen zu Investitionen in Milliardenhöhe, dass eben das Forschungsfeld Quantenphysik stark in den Fokus rückt. Und da mischen sowohl private wie auch öffentliche Player mit, um sich eine gute Stellung zu sichern.
Da tut sich wirklich wahnsinnig viel im Bereich von Quantencomputern, Quantenkryptographie, Quantensensoren. Inzwischen gibt es kaum einen namhaften Tech-Konzern, der nicht in diesen Bereichen investiert. Wir haben ja auch schon mal eine Folge zu Quantentechnologien aufgenommen. Falls euch das interessiert, könnt ihr sie gerne nachhören. Umso mehr mag es aber überraschen, wenn man sich diesen Boom anschaut, wer diesen Quanteninformationstechnologien eigentlich zur großen Aufmerksamkeit verholfen hat und damit eigentlich nicht ganz unbeteiligt an ihrem Durchbruch war. Eine Gruppe von Hippies, die sich in den 1970er Jahren am Physikinstitut der Berkeley University bei San Francisco kennenlernten.
Wie die Hippies die Quantenphysik geprägt haben, ist meiner Meinung nach eine der schillerndsten Episoden in der Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Der US-amerikanische Physiker und Wissenschaftshistoriker David Kaiser hat dieses Kapitel der Physikgeschichte aufgearbeitet. Er war dafür auch immer wieder zu Recherchen in Wien und hat das in seinem Buch How the Hippies Saved Physics verarbeitet. Leider ist es nie auf Deutsch erschienen, aber auf Englisch ist es ein extrem lesenswertes Buch.
Warum ihn die Recherche zu kalifornischen Quantenhippies nach Wien geführt hat, werden wir dann vielleicht später noch kurz besprechen. Auf den ersten Blick klingt das aber alles irgendwie ein bisschen hochtrabend. Warum sollen gerade Hippies die Quantenphysik gerettet haben und wie auch überhaupt? Wenn man sich die Sache aber genauer ansieht, dann sieht man, dass die Physik zu dieser Zeit tatsächlich in einer großen Krise steckte. Und ausgerechnet eine Gruppe von Hippies hatte keine unwesentliche Rolle dabei, die Quantenphysik wieder sozusagen aus der Versenkung zu holen.
Im Zentrum dabei steht das Konzept der Verschränkung. Auch das haben wir schon in einer früheren Folge von Rätsel der Wissenschaft behandelt. Und die Verschränkung wurde zwar schon viel früher, nämlich in den 1930er Jahren, entdeckt und von Physikern wie Albert Einstein und Erwin Schrödinger diskutiert. Doch die Relevanz der Verschränkung blieb für etliche Jahrzehnte rätselhaft. Es war auch ganz unklar, ob das überhaupt irgendeine Relevanz hat, ob wir es damit überhaupt mit Physik zu tun haben. Und so war es dann eine Gruppe von eigentlich ziemlich obskuren Hippie-Physikern aus San Francisco, die ersten waren, die ihre eigentliche Bedeutung erkannt haben. Wären sie nicht gewesen, wäre die Verschränkung womöglich irgendwo als Fußnote in Physikbüchern in der Bedeutungslosigkeit versunken. Doch diese Gruppe trug dazu bei, dass die Quantenverschränkung heute zum Herzstück, eigentlich zur treibenden Kraft jener neuen Generation von Quantentechnologien zählt, um die sich Investoren weltweit matchen.
Um die Krise der Physik in den 1970er Jahren zu verstehen, müssen wir vielleicht einen kurzen historischen Streifzug unternehmen. Im frühen 20. Jahrhundert war es ja vor allem zunächst die Chemie, die kriegsrelevant werden sollte, nämlich schon im Ersten Weltkrieg. Die Entwicklung von Sprengstoffen, von Gaswaffen und anderen grauslichen Dingen stand da ganz groß im Vordergrund. Man hat rückblickend deshalb beim Ersten Weltkrieg auch vom Krieg der Chemiker gesprochen. Der Zweite Weltkrieg wurde dann hingegen sozusagen zum Krieg der Physiker, wo die Entwicklung des Radars eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, aber letztlich und vor allem auch natürlich die Entwicklung der Atombombe. Und bei beiden Projekten, das waren Riesenprojekte, waren insgesamt zigtausende Physiker beteiligt, ein paar Physikerinnen auch, aber es waren hauptsächlich Physiker. Und das hat sich fortgesetzt, zum Teil auch während des Kalten Krieges. Da gab es enormes Interesse, möglichst viele Physiker sowohl im Westen wie auch im Osten auszubilden und der Kriegswirtschaft bereitzustellen, um immer einen Vorteil gegenüber dem anderen zu haben, noch weitere Waffen zu entwickeln, größere Bomben zu bauen. Die Wasserstoffbombe ist dann gekommen.
Ein wissenschaftliches Wettrüsten sozusagen.
Ein wissenschaftliches Wettrüsten, das eigentlich vor allem die Physik betroffen hat. Aber nachdem der Kalte Krieg ja glücklicherweise kalt geblieben ist, gab es für diese vielen ausgebildeten Physiker zunehmend keine Beschäftigungsmöglichkeiten mehr. Irgendwie hat sich diese Tür nach und nach geschlossen. Es wurden immer weniger Leute gebraucht, es wurde weniger investiert und es gab viele Physiker und wenig zu tun.
David Kaiser hat die spezielle Situation, in der sich die jungen Physiker und Physikerinnen in dieser Zeit vor allem in den USA befunden haben, beschrieben. Hören wir kurz rein, wie er diese Epoche charakterisiert.
There had been an enormous growth in the field after World War II in the United States, in the Soviet Union, throughout Western Europe, and that had come crashing, tumbling down around 1970. So much so that in the United States, by the early 1970s, by 1972, there were more than 1,000 young PhDs in physics looking for jobs and only 50 jobs to compete for. So 1,000 to 50. It had just, the bottom had fallen out. It was a horrible time to be a young physicist in the United States.
Als angehender Physiker konnte man in den USA also kaum eine schlechtere Zeit erwischen als die 1970er Jahre, was Jobaussichten anbetrifft. Umso empfänglicher waren die jungen Leute für die Entwicklungen, die sich abseits der Physiklabore abspielten. Vor allem in Kalifornien war da einiges los.
Die Hippie-Bewegung und die Quantenphysik, das scheint auf den ersten Blick nicht allzu viel miteinander zu tun zu haben. Aber wie die wissenschaftshistorische Analyse zeigt, gab es diesen Schmelzpunkt im San Francisco der 70er Jahre, wo sich diese höchst unterschiedlichen Strömungen begegneten und neue, zugegeben, ziemlich überraschende Allianzen bildeten.
And so it turns out, in the midst of that kind of enormous dislocation, there was a group of very smart, very well-trained young physicists. They'd gotten their PhDs sort of at just the wrong moment. They were trained in some of the most elite programs across the United States. They had their PhDs, they published good journal articles, and they went looking for jobs just as the market was the most horrible, when so many people were going without jobs in the field for which they trained so hard. So these folks, there are about 10 of them all together, through different kind of quirky accidents of history, they wound up bumbling along and they made their way to Berkeley, California, right near San Francisco. Most of them were either out of work or kind of underemployed. They were not getting the kinds of jobs they had anticipated with their fancy PhDs. But they also realized they shared amongst each other a passion, a real driving interest in the foundations of modern physics, in the kind of the philosophical basis for this emerging and very counterintuitive view of the world. And they had time on their hands. So they met together and they formed an informal, very playful discussion group. They called themselves the Fundamental Physics Group. They were just being playful. They met at Berkeley every Friday afternoon for about 4 years, week after week after week. And they decided if they might not be able to pursue a typical career in physics, they could at least try to go after their deep curiosity about the world.
Ja, also man muss sich da immer vor Augen halten, dass es während des Zweiten Weltkriegs und auch danach noch für längere Zeit zwar sehr viel für Physiker zu tun gab, doch all das hatte vor allem kriegsrelevanten Hintergrund. Die Grundlagenforschung kam in dieser Zeit eigentlich eher zum Erliegen und konzeptuelle Fragen der Quantenphysik wurden zeitweise überhaupt nicht mehr bearbeitet.
Das ist ziemlich bemerkenswert und ich finde auch ein wenig erschreckend, denn während die erste Generation von Quantenphysikern philosophisch sehr gebildet war und auch sehr interessiert war, riss diese Tradition in den 1930er Jahren völlig ab. Da gab es wirklich einen Rückschritt in diese Richtung. Also zuvor Niels Bohr, Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger hatten sich noch intensiv die Köpfe darüber zerbrochen, was die Quantenphysik für unser Verständnis von Realität bedeutet und wie sich diese neue Wissenschaft zum Beispiel an östlichen Traditionen wie dem Taoismus oder dem Buddhismus anschließt. Sie waren da auch sehr gebildet, konnten Sanskrit lesen und haben sich da wirklich sehr intensiv vertieft. Doch ab den späten 1930er Jahren war es zunehmend, also nicht mehr nur nicht in der Mode, sondern tatsächlich richtig verpönt, philosophischen Fragen in der Physik nachzugehen. Es gab da die Maxime Shut up and calculate und damit wurde den Physikstudierenden eingetrichtert, dass sie doch lieber konkrete Anwendungen zu entwickeln haben, anstatt sich mit irgendwelchen philosophischen Überlegungen herumzuschlagen und da ihre Zeit womöglich zu verschwenden.
Also keine Zeit verschwenden mit Grundlagenforschung, mit philosophischen Fragen, mit gesellschaftlichen Implikationen. Keine sehr positive Aussicht für die Wissenschaft.
Überhaupt nicht, nein.
Wenn man sich diese Umstände so vorstellt, dann lässt sich damit auch erklären, warum eigentlich eine der wichtigsten Arbeiten in der Physik des 20. Jahrhunderts zunächst fast unbemerkt geblieben ist. Es geht um das sogenannte Bell'sche Theorem, das der irische Physiker John Bell Mitte der 1960er Jahre veröffentlicht hat.
Bell knüpfte in seiner Arbeit an eine recht alte, philosophisch anmutende Frage an, die eben 30 Jahre zuvor Einstein, Schrödinger und Bohr aufgeworfen hatten. Im Kern ging es um die Frage, ob die Quantenmechanik eine vollständige Theorie ist. Und verbunden damit ist eine andere Frage, nämlich ob die Welt denn wirklich so verrückt und völlig zufällig ist, wie sie durch die Quantenphysik beschrieben wird. Wie ihr vielleicht wisst, Einstein war da ja kein großer Fan davon, im Gegensatz zu Bohr etwa. Vor Bell dachten eigentlich alle, dass das eine rein philosophische Diskussion ist, ohne jede physikalische Relevanz. Aber wie Bell revolutionärerweise zeigen konnte, gibt es eine experimentelle Möglichkeit, dieser Frage nachzugehen und eine tatsächlich physikalische Antwort zu finden.
Ja, Bell schlug in seiner Arbeit schon ein Experiment vor, mit dem sich zeigen lässt, dass Einstein einst Unrecht hatte und Bohr richtig gelegen hat, nämlich damit die Quantenphysik als vollständige Beschreibung der Welt anzuerkennen. Die Quantenverschränkung, die Einstein ja bekanntlich als spukhafte Fernwirkung abgetan hat, spielt dabei eine ganz zentrale Rolle.
Bell legte also einen Meilenstein in der Physik, aber in diesem antiphilosophischen Klima fand das kaum Beachtung. Kaum jemand nahm von seiner Arbeit Notiz, bis eben diese Hippie-Physikgruppe aus San Francisco schließlich diese Arbeit in die Finger bekam und intensive Diskussionen dazu lostrat.
And it was Bell's great genius to show that, like it or not, quantum theory requires that to be true. That doesn't mean that's true of the world, it's true of quantum theory. Inescapably, that there could be these kind of long distance connections across arbitrary distances. So if we do some action on a particle here, it should instantly affect what could be measured of this partner particle, even if that's on a different galaxy. Very counterintuitive. Well, that was exactly the kind of deep question about the structure of nature that this gaggle of very well-trained, creative, underemployed Berkeley physicists, that's what they're after. So that topic of Bell's theorem, or entanglement, dominated their discussions week after week after week when they met in the throughout the mid-1970s.
Der David Kaiser hat sich auch mit der speziellen Umgebung und Situation im San Francisco der 70er Jahre beschäftigt, wo eben die Arbeit von Bell und die Quantenverschränkung auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist, wo es Leute gab, die das ziemlich abgefahren und ziemlich cool gefunden haben und denen wir, wenn man so will, eigentlich verdanken, dass die Quantenphysik den großen Durchbruch erst daraufhin erlebt hat.
Well, it turns out they were doing all this work in the San Francisco area in the 1970s when San Francisco was going through an enormous kind of counterculture bloom where all kinds of nutty sounding ideas were more in the mainstream there than most other places. So the regular newspapers would routinely report on experiments in mind reading, in ESP, in things like spoon bending, in occult stuff, in UFOs, in stuff that brings a smile to our faces to this day, and should. And so we have this group of people who are digging in to learn more and more about this preposterous sounding feature of quantum mechanics, this attachment as if what I do here can somehow affect what happens here instantly. And some of them began to wonder, is that really so different than mind reading or ESP? Even further, might that be an actual explanation for some of these strange sounding phenomena? This was a time when mind reading experiments were, in fact, as I say, certainly not believed by everyone, but they had a kind of local presence in the newspapers, in discussion groups and all that, in San Francisco at the time, all out of proportion sort of before or since. So these folks began to wonder about quantum entanglement and its possible even weirder implications.
Wenn man sich das so anhört, kriegt man fast Lust, dass wir im Journalismus heute vielleicht auch öfter obskuren Themen nachgehen sollten, wie dem Gedankenlesen oder so. Vielleicht können wir uns ja in einer späteren Folge in Rätsel der Wissenschaft vielleicht. Wir werden dem nachgehen. Für mich ist das Spannende an dieser Fundamental Physics Group, dass ihre Mitglieder wie Jack Sarfati, Nick Herbert oder Elizabeth Rauscher höchst dubiose Allianzen eingingen, eben mit Esoterikern, mit Magiern, Gedankenlesern oder wen auch immer die Hippie-Bewegung sonst noch so ausgespuckt hat. Sie selbst, also die Mitglieder dieser Gruppe, die Kernmitglieder, die brachten zwar keine Nobelpreisphysik hervor, und auch keinen Quantencomputer, aber sie waren zweifelsfrei zentral daran beteiligt, das Milieu zu schaffen, in dem der Austausch über fundamentale Fragen der Quantenphysik endlich wieder Raum fand und aus dem schließlich die ziemlich fancy Anwendungen entstanden sind, weswegen die Quantenphysik heute in aller Munde ist. Ohne diese neuen Entwicklungen wäre die frühe Quantenphysik zwar eine interessante Episode der Physikgeschichte, aber eine eher verstaubte Theorie, über die man heute vielleicht noch in Wissenschaftsgeschichte-Kursen lernen würde, aber die uns kaum in den Medien oder sonst wo begegnen würde. Heute zählt die Beschäftigung mit fundamentalen Fragen der Quantenphysik zu einem der wichtigsten Forschungsfelder. Nicht nur, aber gerade auch in Österreich. Wer sich in den 1970er Jahren für solche Fragen interessiert hat, der hatte jedoch wenig Austauschpartner. Die Fundamental Physics Group aus San Francisco erkannte dieses Manko und richtete zum Beispiel Mailinglists ein. Das waren keine E-Mail-Verteiler im heutigen Sinn, sondern das waren postalische Zusendungen der neuesten Arbeiten, etwa zur Verschränkung, an einen erlesenen Kreis von Personen, von denen manche das Material auch angefordert hatten, andere bekamen das einfach ungefragt, also wissenschaftlichen Spam sozusagen, der in der Mailbox landet. Die Fundamental Physics Group organisierte aber auch die ersten, man könnte sagen, Konferenzen zur Verschränkung. Man darf sich das aber nicht in pompösen Vortragssälen von altehrwürdigen Institutionen vorstellen, so wie das heute oftmals ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben es ja hier mit kalifornischen Hippies zu tun und die trafen sich eben passenderweise eher in Hot Tubs in Big Sur mit Blick auf den Pazifik und tauschten sich dort über die großen Rätsel der Quantenverschränkung aus.
Also ein paar Hot Tubs, finde ich, würde wissenschaftlichen Konferenzen generell nicht schaden. Mit von der Partie bei diesen Veranstaltungen war beispielsweise auch John Clauser, der später Nobelpreisträger werden sollte und eng mit dieser Gruppe assoziiert war. Clauser hat sich zu dieser Zeit und in dieser Gruppe über das Bell'sche Theorem informiert und war schließlich angefixt von der Idee und wurde zum Ersten, der in den 1970er Jahren Bell's Versuchsanordnung dann im Labor auch wirklich nachbaute.
Das war eine ziemlich mutige Angelegenheit. In der akademischen Community fand Clauser da kaum Beachtung, also das würde eher naserümpfend zur Kenntnis genommen. im Rückblick muss man auch sagen, sein Experiment ließ tatsächlich noch etliche Lücken offen und wurde auch daher nicht so richtig ernst genommen. Es war aber dennoch ein wirklich wichtiger erster Schritt. Bewegung kam schließlich in die Sache und mehr akademische Aufmerksamkeit, als Alain Aspect in Paris ein Jahrzehnt später den nächsten Anlauf nahm, Bells Theorem im Labor umzusetzen. Und er tat dies wesentlich genauer und auch eleganter als Clauser dies gelungen war, auch weil er neue technologische Möglichkeiten hatte, die eine viel präzisere Umsetzung erlaubten.
Der dritte im Bunde war schließlich Anton Zeilinger, der zwar kein Hippie war, aber in den 1990er Jahren in Innsbruck noch genauere Experimente durchführen konnte. 2022 durften die drei dann, also Anton Zeilinger, Alain Aspect und John Clauser, für ihre Beiträge den Nobelpreis für Physik entgegennehmen. Von den Hippie-Physikern in Kalifornien zur Nobelversammlung in Stockholm, das ist schon eine ziemlich beachtliche Entwicklung, die deutlich zeigt, dass Wissenschaft eben nicht immer linear verläuft.
Es war erst die experimentelle Umsetzung von Bells Theorem, das die Quantenverschränkung eben zugänglich gemacht hat für Anwendungen, die es ermöglicht hat, aus der Quantenverschränkung, aus dieser wirklich abgefahrenen Idee, tatsächliche Physik und Anwendungen zu entwickeln. Quantencomputer, Quantensensoren oder Quantenkryptographie. All das wäre undenkbar ohne Bells Arbeit und dann noch die experimentelle Umsetzung. Das enorme Potenzial, das wir dieser neuen Generation von Quantentechnologien heute zuschreiben, wäre womöglich gar nie zum Vorschein gekommen, wenn sich die Hippie-Physiker nicht mit wagemutigen Fragen zur Verschränkung und Gedankenübertragung herumgeschlagen hätten. In den meisten Fällen lagen Sarfati, Herbert und Co. zwar völlig daneben mit ihren ja, sehr obskuren Theorien, aber sie haben dennoch vieles richtig gemacht in all ihren Fehlern, denn es ist ihnen gelungen, eben wieder ein fruchtbares Umfeld zu schaffen, in der Austausch möglich war und aus dem schließlich bahnbrechende Wissenschaft hervorgegangen ist.
Das ist wirklich ein faszinierendes Kapitel der Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts, finde ich. Tanja, was sind für dich als Quantenphysikerin denn die Lehren aus den Beiträgen der Hippies zur Physik?
Da fallen mir drei Punkte ein. Also erstens, das Fehler machen. Es macht gar nichts, wenn man sehr oft daneben liegt, wenn man ab und zu richtig liegt. Und da ist diese Hippie-Gruppe, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, wie man in so wesentlichen Punkten daneben liegen kann, was wir heute als anerkannte Wissenschaft sehen, und trotzdem so einen wesentlichen Beitrag leisten konnten zur Entwicklung der Quantenphysik. Ein weiterer Punkt ist für mich, was diese Gruppe sehr gut zeigt, wie wichtig und fruchtbar die interdisziplinäre Forschung und insbesondere auch der Austausch zwischen Physik und Philosophie sein kann. Die Physik ist es eben nicht gewohnt, so genau an Begriffen zu arbeiten, Konzepte zu entwickeln. Und da kann der Austausch mit philosophischen Theorien wirklich extrem fruchtbar sein und auch zu Anwendungen führen. Und schließlich ist es auch ein schönes Beispiel, dass die Wissenschaft eben kein geschlossenes Silo ist, sondern ganz massiv auch von gesellschaftlichen Strömen beeinflusst wird. Hätte es die Hippie-Bewegung damals zu dieser Zeit nicht gegeben, wäre das nicht mit der Quantenphysik zusammengetroffen, ist gar nicht auszudenken, wo die Wissenschaft heute stehen würde. Das war einfach ein extrem fruchtbares, disruptives Moment, was diese völlig abgefahrene Bewegung in die rigide Wissenschaft von damals hineingebracht hat.
Die Hippies haben viel angestoßen, also auch in der Wissenschaft. Ein Hippie-Slogan war Open Your Mind, und das jedenfalls ist etwas, das in der Wissenschaft auch ganz wichtig ist, wie man an diesem Beispiel sehr schön sieht. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
You would sleep with a lot of people because sex was something that you shared, love was something that you shared.
Hippies decided free love with whoever, whenever, was where it was at.
The natural extension of that would be that everybody made love to everybody else. A great collective expression of libido that would be the great group grope.